Guten Morgen. Ich freue mich, dass wir heute mit dem zweiten Teil aus dem Kolosserbrief weitermachen dürfen. Und wenn ich mich so umschaue, ihr habt euch ja recht schick gemacht für den Gottesdienst. An dieser Stelle vielen Dank, das ist immer schön, wenn wir schön erstrahlend zum Gottesdienst erscheinen. Und heute wird es auch ein bisschen modebewusster. Mode ist ja durchaus etwas, drückt etwas aus. Ich lese gerade ein ganz spannendes Buch über die Bauernkriege von 1525 und manche wird sich erinnern, dass so ein Landsknecht recht bunt aufgetreten ist, also so mit Pulstern und was weiß ich allem. Und das war gar nicht das Recht, das durften die gar nicht tragen, bis Kaiser Maximilian ihnen das Recht an einem Reichstag sogar durchgefochten hat, weil Kleidung hat auch damals den Stand ausgedrückt. Ich bin besser als du. Gibt es heute teilweise auch noch. Gott sei Dank, das sehe ich nicht bei uns. Aber Kleider machen Leute. Das ist so. Kleidung strahlt etwas aus, Kleidung vermittelt uns etwas. Und das soll heute Morgen uns beschäftigen, weil natürlich geht es nicht um die Mode dieser Welt, sondern das, was Christus uns an die Hand gegeben hat und welche Kleidung er uns gegeben hat. Darum ist das große Thema des Christus neue Kleider. Und die kriegen wir kostenlos zur Verfügung. Das ist auch recht schön. Es wird kein Geldbeutel unnötig belastet. Und so haben wir angefangen, letztes Mal mit Kolosser. Ihr erinnert euch, wir haben Kolosser 1 reingeschaut. Und da war dieser Vers. Und der steht auch im Kern jetzt über allen. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm geschaffen. Das ist dieser Grundsatz, das, was in Kolosser 1, Vers 15 und 16 dann steht. Da geht es natürlich noch weiter inhaltlich, aber das ist das, Christus ist alles und durch ihn ist alles. Und das ist unser Fokus. Es ist nicht die Welt, es sind nicht die Probleme, es sind nicht die Sorgen, es ist alles in Christus und alles ist ihm auch unterworfen. Und so wollen wir heute den Kolosser 3 anschauen. Ich werde gleich noch kurz zusammenfassen, was bis von dem Vers 1,16 bis ungefähr Kolosser 3, 1 bis 17 passiert ist. Aber den wollen wir jetzt lesen, Kolosser 3, 1 bis 17. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, auf was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben offenbart werden wird, dann werdet ihr auch mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommen der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch unbeschnitten sein, Barbars, Güte, Sklave, Freier, sondern Christus alles in allen. Zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allem aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib. Und seid dankbar. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern. Singt Gott in euren Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Dieser Text lässt sich wunderbar unterteilen, nämlich den ersten Teil, das sind die ersten vier Verse. Wenn du in Christus bist, wenn du mit ihm gehst, wenn du festgemacht hast mit Jesus, wenn du an ihn glaubst und ihn liebst. Und dann fängt dieser zweite Teil an, die Verse 5 bis 11, das ist der zweite Teil, dann leg ab, dann zieh den alten Menschen aus, leg die alten Klamotten weg. Und dann die Verse 12 Und 13 mit einschließlich bis 15 geht es darum, legt den neuen Christus an und die neue Kleidung. Und dann 16 und 17 gibt uns den Schlüssel, wie soll das denn funktionieren? Ne? Wie lege ich denn ab? Was ist die Quelle des Ganzen? Und der Text davor, nur dass wir so ein bisschen den Rahmen haben, wie wir uns bewegen, war ja, dass die Kolosser sehr gegen Irrlehre kämpfen mussten. Da gab es den Mystizismus, einen eigenen neuen Glauben, der sehr mystisch war und geheimnisvoll. Ich weiß was, was du nicht weißt. Das ist immer spannend. Dann gab es dann verschiedene Gesetzlichkeiten. Man fing wieder an, ins mosaische Gesetz zurückzufallen. Was dürft ihr essen, was dürft ihr nicht essen? Wie sieht der Glaube aus? Und das machte sich interessanterweise immer an irgendwelchen Dingen, die ich tun muss. Und dann gab es noch die Askese, diese Dinge, wo ich mich enthaltsam von allem zurückziehen muss. Interessanterweise kam das in der Kirchengeschichte gerade im Mönch und Nonnentum wieder ganz groß auf, ist aber gar nicht so gemeint. Und dann natürlich auch diese Philosophie, die reinkam, neue Gedanken, neue Erkenntnisse, menschliche Gedanken, Dinge versuchen zu greifen. Und wenn wir die Texte vorher betrachten, sehen wir, dass Christus über das Ganze erhaben ist. Das heißt, es gibt nur einen, der wirklich Weisheit und Klarheit hat. Und darum fängt es auch an, wie ich schon gesagt habe, in unserer Berufung. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist. Es fängt damit schon an, wenn du mit Jesus lebst. Und da sind wir wieder an einem ganz wichtigen Punkt angekommen mit der Frage, lebst du mit Jesus? Und es ist zweierlei Deutung, diese Frage. Erstens mal, hast du festgemacht in der Beziehung mit Jesus? Hast du gesagt, ja, ich will mit dir leben, weil es gibt keine anderen Herren in dieser Welt. Ich nenne es das einen Damaskus-Effekt. Damaskus ist das, was Paulus erlebt hat, wo er zu Saulus zu Paulus wurde, wo es klar war, und es geht gar nicht um die Heftigkeit von Damaskus, sondern von dieser Erkenntnis, es gibt keine Alternative zu Jesus Christus. Es gibt nur einen Herrn, nur einen Schöpfer und nur einen Gott. Und dann gehe ich zu ihm. Und sage, ich befehle mein Leben dir an, ich glaube an dich, ich lebe mit dir, ich weiß, dass du mich gerettet hast, ich weiß, dass wir mit der Perspektive Ewigkeit leben, haben wir heute auch schon gehört. Und der zweite Punkt ist, lebst du mit Jesus, nimmst du das ernst? Und jetzt gar nicht in diesem, oh, wie ernst lebst du Christus, sondern ist das wirklich für dich ein wichtiger Kern deines Lebens und Glaubens, dass du mit Jesus lebst? Und darum geht es letztendlich in diesen Versen. Denn wenn ihr auferweckt worden seid, das heißt, der Tod hat ja nicht das letzte Wort, es gibt die Auferstehung, 1. Korinther 15 beschreibt es sehr schön, mit einem ganz neuen Leib, alles, was dich jetzt plagt, körperlich, alle Krankheit, ich war diese Woche unterwegs in den Bergen, ja, es wird immer schwieriger, da hochzukommen und ich merke das dann auch und irgendwann geht es wahrscheinlich gar nicht mehr, aber all diese Dinge werden abgelegt, es wird nicht mehr sein. Du wirst einen neuen Körper, einen neuen wunderbaren Leib bekommen. Und die Frage, die hier gestellt ist, bist du gerettet? Denn wenn du das mit Ja beantwortest, wirst du auferweckt werden. Das ist unsere Perspektive. Auferweckt und wir werden auferstehen und das ist die tiefe Überzeugung. Und ich finde es so spannend, in der Bibel ist es nicht irgendwie was Ominöses, es könnte sein, sondern es ist Fakt für die, die das schreiben. Ich bin mit Christus auferweckt und ich bin der Sünde gestorben. Und dann sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Und das ist unser Kampfgebiet. Da sind wir schon wieder bei diesem täglichen Auseinandersetzung. Ich habe heute Morgen in Nachrichten geguckt, jetzt haben die Amerikaner auch in den Konflikt eingegriffen und es geht gerade weiter, wird ja nicht besser, die Welt. Und wenn du auf das schaust, dann kannst du verzweifeln, dann gehst du vielleicht auf die Straße, dann radikalisierst du dich. Aber wenn du weißt, was wirklich zählt, wer wirklich Halt gibt, wer wirklich Inhalt des Lebens ist, nämlich wenn wir auf das schauen, was droben ist, wird klar, dass es einen gibt, der das alles in der Hand hält, der gut ist und der uns liebt. Der Fokus auf Jesus. Und das ist das, was der Text hier sagt, wo Paulus weiß, ihr Kolosser, ihr habt Kämpfe mit Irrlehre, ihr habt Kämpfe mit euch selbst, aber der Fokus muss Jesus sein, sonst hältst du das nicht durch, sonst schaffst du das nicht. Und die Frage mit Fokus auf Jesus ist nämlich, auf was schauen wir in unserem Leben? Und darum müssen wir das auch immer wieder sehen, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Verborgen ist, dass vieles noch nicht sichtbar ist. Auch viele Herrlichkeit, die ja dann noch kommt, denn wir werden mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Vieles, was, wenn Jesus wiederkommt, das wird sichtbar, aber jetzt ist es noch verborgen. Ich finde es interessant, im Griechischen ist verborgen auch eine Anlehnung an geborgen. Wir sind verborgen, aber auch geborgen in Christus, in diesem Wort. Aber wir sind noch irdene Gefäße. Es gibt noch Krankheit, auch unsere Seele schmerzt. Wir haben noch Kämpfe, aber es wird diese Herrlichkeit in Christus kommen. Das ist die Voraussetzung für die weiteren Texte, um das auch zu verstehen. Bist du in Christus? Glaubst du an ihn? Hast du ihn als deinen Herrn, Gott und Erlöser akzeptiert? Und dann die zweite Frage, und das gar nicht gesetzlich, aber nimmst du das ernst im Leben und Alltag? Darf Christus dein Leben dominieren? Ich nehme mal ganz bewusst eigentlich negative Worte, die wir immer auch haben, aber ist Christus diese Wahrheit und alternativlos und ist Christus der einzige Weg? Und dann wird es ganz praktisch, wo Paulus ein Bild macht von tötet und zieht aus. Ich mag das immer, wenn es ein bisschen praktisch wird. Ne? Also da geht es nicht darum, dass Paulus sagt, setz dich hin und bete drum, sondern töte nun eure Glieder, die auf Erden sind. Ich habe mich beobachtet, ich habe noch nicht getötet, aber ich habe schon beobachtet, dass ich manchmal eine Fliege von der Wand geklatscht habe. Das kann man durchaus als Töten bezeichnen. Und wenn man das tun möchte, also wenn man will, dass diese Fliege samstagabends vorm Fernseher immer wieder auf meiner Stirn landet, das beendet, muss ich konsequent sein. Das heißt, ich kann gerne mit der Fliege drüber diskutieren, du hör auf, macht sie nicht. Also was mache ich? Ich hole die Muggeklatsch, den Muggebätscher und hau drauf. Es tut mir leid, wenn ich damit jemanden schockiere. Aber dann ist die Sache auch gegessen. Das heißt, was Paulus hier eigentlich auffordert, ist, konsequent die Sachen anzugehen. Und töten ist etwas sehr Aktives. Manchmal muss man sich auch bewusst machen, um was es da geht. Es geht nämlich darum, dass wir bewusst von der Sünde abwenden und uns bewusst Christus zuwenden. Tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind. Und er beschreibt ja dann auch, was das ist. Und was Paulus auch klar macht, immer wieder in seinen Texten, ist, verharmlose Sünde nicht in deinem Leben. Die Sünde ist ja die Zielverfehlung aus dem Bogenschießen. Hatten wir schon öfters. Da, wo das am Ziel vorbeigeht. Und das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass wir es verharmlosen. Ne? So ein bisschen Sünde muss sein, ne? Oder kann denn Liebe Sünde sein? Da gibt es ja so tolle Worte. Es gab mal die 7 Todsünden von der Eiscremesorte, das weiß ich noch, die Werbung. Ich weiß auch nicht, was das sollte. Aber diese Verharmlosung, und Paulus bringt es auf den Punkt, dieses Töten ausziehen. Und ich möchte ein paar Sachen rausgreifen, weil es diese großen Baustellen sind. Und was letztendlich Christus immer als Ziel hat, ist die Freiheit. Weil Sünde knechtet, Sünde tötet, Sünde macht uns kaputt. Und was das Ziel von Jesus ist, das sagt er auch in Johannes 8, ich will euch frei machen von diesen Dingen. Und wenn wir es gleich betrachten, du musst nicht zornig sein. Es gibt Dinge, die uns zornig machen, das müssen wir auch mal betrachten. Und du musst nicht lügen und betrügen, sondern du hast die Freiheit, die uns Christus schenkt, nämlich diese Freiheit, neues Leben mit ihm zu haben. Und dann geht's los. Und dann tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind. Und auch hier in diesem Bewusstsein, wir können damit zu Jesus gehen. Weil Jesus ist der, der uns liebt. Jesus ist der, der dich wunderbar gemacht hat. Und Jesus weiß auch, was Sünde anrichtet. Und Jesus ist so der Experte für Sünde, ohne jemals Sünde getan zu haben. Aber der Experte, wie man damit umgeht. Er hat es nicht getan und er weiß, was wir damit machen können. Vergebung, Vergebung, Vergebung kommt ja auch im Text vor. Und dann gibt es diese drei Bereiche, wo wir so grob sagen können, wo die Sünde immer wieder greift. Das ist einmal der Punkt Ehrsucht. Das heißt, ich will im Mittelpunkt stehen, Gott dient mir, ich brauche den Fokus, es soll so laufen, wie ich will. Ich habe eine klare Vorstellung und wehe, da spricht mir jemand rein, dann fühle ich mich vielleicht ungeliebt. Dann die Habsucht, was hier auch als Götzendienst genannt wird, haben, 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 materielle Dinge. Das ist genau unser Zeitalter. Ne? Wir sind voll im Materiellen, was wir uns heute alles leisten können, was wir uns holen können. Von Autos der Größe, alle Variationen. Ne? Früher war man froh, wenn man eine Kutsche hatte. Ich bin mir nicht sicher, ob es im Mittelalter eine Daimler-Kutsche gab oder eine Kutsche von Audi. Klar gab es was für Könige, es war ein bisschen aufpolierter, aber das Prinzip war immer das Gleiche. Und dann kann man weitermachen, ne? Dann geht es in Geschlechtlichkeit, Umgang mit Sexualität. Wo sind wir da eigentlich wieder angekommen? Wir haben ja fast schon wieder römische Verhältnisse und all diese Dinge. Was uns klar sein muss, dass dieser Text an Christen spricht. Es ist keine Kritik an der Welt, weil die Bibel macht sich bewusst, die Welt ist so.
sondern es ist eine klare Aufforderung an den Menschen, die mit ihm gehen, Dinge anzugehen. Ja? Und es gibt immer Bereiche, wo wir kämpfen müssen. So fängt es auch an mit Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierden. Da geht es um die Sexualität, Unzucht, das griechische Wort Porneia. Ich habe schon öfters angesprochen, welches moderne Wort daherkommt. Und da geht es um sexuelle Begierden, sexuelle Dinge, die außerhalb der Ehe sich bewegen zwischen Mann und Frau. Das ist das Bild, was dieses Wort auch gleich vermittelt. Unreinheit und Leidenschaft, etwas zu besitzen. Und es ist der falsche Umgang mit Sexualität. So hat sich das Gott nicht erkannt. In der Bibel ist klar, er erkannte seine Frau. Das ist auf allen Ebenen. Das ist nicht nur auf der fleischlichen Ebene. Es ist auch, aber nicht nur. Sondern es ist auf allen Ebenen, seelisch, geistlich und geistig. Und das Körperliche, das sagt die Bibel gar nichts dagegen. Es gehört dazu. Aber eben nicht nur auf irgendwas zu reduzieren. Und das ist der Umgang. Ne? Und dann die Habsucht, Götzendienst ist. Diese Absage an Gott und immer dieses mehr haben wollen. Habsucht ist vielseitig. Das kann Geld sein, die Bibel spricht von Mammon. Es kann natürlich aber auch sein, dass da Dinge und Bereiche sind, wo es immer darum geht, mehr Aufmerksamkeit, mehr Follower. Was da heute gekämpft wird bei Influencer, das klingt nicht umsonst wie eine Krankheit, aber dass das da immer so gemacht wird und immer mehr Aufmerksamkeit und immer mehr im Mittelpunkt stehen und am besten gleich alles kommentieren, egal was man macht. Wie schon gesagt, wir waren auf dieser Bergtour, Benaja und ich, und dann waren wir da auf einer Hütte. Und dann gab es da Kaffee und Kuchen und so weiter. Und dann hat sich eine Frau zu uns gesetzt, die hat erst mal ihr Essen fotografieren müssen. Ich habe Berge fotografiert, weil ich das seltener habe als Essen. Aber das fand ich schon spannend. Ne? Das wurde dann an irgendjemand verschickt und so weiter. Also ihr dürft gerne euer Essen fotografieren und verschicken. Versteht mich bitte nicht falsch, aber ich fand es eben so spannend. Ne? Guck mal, wie viele Kalorien, yay. Naja, aber diese Habsucht und all diese Dinge, wo etwas angebetet wird, wo etwas völlig Falsches im Fokus steht. Und da sagt Paulus, das soll nicht so sein. Das ist Götzendienst. Schau auf das, wer Jesus ist. Und dann sagt Paulus, und da erinnert sie dran, ne, über den Zorn Gottes, über die Söhne des Ungehorsams, das ist der typische jüdische Begriff für Menschen, die nicht mit Gott gewandelt sind. Und dann sagt er es auch, ne, er erinnert sie, die ihr einst, unter denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Er erinnert sie daran, das war mal so. Und vielleicht dann auch die Frage, warum ist es jetzt wieder so? Du bist doch da befreit worden, du bist gerettet worden. Und nochmal, wir haben diese Rettung in der Ewigkeit. Wir wissen, woher wir kommen und wo gehen wir hin. Du hast diese Rettung und weißt, wo du hingehst. Und dann bist du ja auch in diesem Leben ein neuer Mensch. Wir reden ja gleich noch von den neuen Klamotten, die wir anziehen dürfen. Und dann ist die Frage, ihr seid einst gewandelt. Warum ist das vielleicht wieder so in deinem Leben? Was hat dich wieder eingeholt? Was hat dich zurückgeworfen? Warum bist du wieder dort angekommen, wo du mit Christus angefangen hast? Meine Frage. Was Paulus hier sagt, lass die Vergangenheit hinter dir. Und dann macht das wieder ganz, ganz praktisch. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Er sagt, ihr habt einst in diesen gewandelt, ihr habt es euch Stück für Stück wieder angelegt. Aber legt es jetzt wieder ab. Was ich so schön finde, er macht da gar keinen Vorwurf. Vielleicht kennt er die Umstände, warum er manche Sachen wieder anlegt. Und jetzt kommen wir zum ganz spannenden Teil, wenn man diese Kleidung anzieht. Es gibt manchmal vielleicht auch Gründe, warum wir uns alte Kleider wieder anziehen. Warum wirst du zornig? Was ist der Auslöser? Und wenn ich dieses Bild von den Kleidern habe, dann finde ich das so schön. Ablegen ist ja was Aktives auch wieder. Man zieht sich, es zieht sich nicht von alleine aus, Kleidung. Und man zieht sich nicht von alleine an. Sondern man nimmt es in die Hand. Und vielleicht ist es manchmal auch ganz gut, manche Dinge, die auch hier beschrieben werden, Zorn, Wut, Bosheit, in die Hand zu nehmen, um mal anzuschauen, warum ist es eigentlich so? Und jetzt kommt das Beste, anzuschauen mit Jesus. Jesus, warum werde ich immer wieder zornig? Wir waren gerade bei den Bergen, ich habe da viel erlebt, merkt ihr schon. Und es war sehr viel los. Ich dachte, ich kann da kurz morgens um 6 ins Tannheimer Tal düsen und mit meinem Benaja eine Wanderung machen. So, jetzt hatten wir ein Problem. Wir kamen von der Autobahn runter und da war eine ältere Dame, völlig kritikfrei, die vor mir fuhr. Mit 50, konsequent. Ne? Egal ob 170, es war 50. Und ich hatte da in diesem Bereich eine ganz kurze Lunte. Gell? Ich habe jetzt nicht das Auto, was kurz ein Überholmanöver in bergigen Straßen machen kann. So schnell wollte ich den Herrn jetzt auch nicht wiedersehen und schon gar nicht provokativ. So, Mutter, ich lege es in meine Hand. Und dann fahre ich da. Und es ging wirklich ewig, für mich eine Ewigkeit. Und ich war so sauer. Ich war so zornig. Ich war so sauer, weil die fuhr einfach ganz konsequent ihre 50 und ich Stoßstange an Stoßstange hinterher. Haben auch überlegt, ob ich mal hupen soll. Es war noch ein Auto dazwischen. Ne? Ich dachte, vielleicht hupe ich und so weiter. Und dann dachte ich, nee, dann bringe ich sie, wahrscheinlich fährt sie dann noch langsamer. Gell? Weil sie dann, ist ja okay. Aber dann habe ich mich gefragt, warum werde ich jetzt so zornig? Weil ich ein Ziel habe. Ich will dorthin und ich will jetzt anfangen, die Wanderung zu machen. Wisst ihr, letztendlich waren es maximal 10 Minuten, was es an Zeit gekostet hat. Eigentlich nichts im Vergleich zur Ewigkeit. Aber es hat mich zornig gemacht, weil ich nicht das so umsetzen konnte, wie ich wollte. Das heißt, der Zorn, ich musste das mal betrachten, warum hat mich das sauer gemacht? Weil es nicht so lief, wie ich will. Und vielleicht hat ja Gott mir die alte Frau geschenkt, die vor mir fuhr, damit ich mal ein bisschen Geduld lerne, weil viele Dinge, das habe ich auch schon gelernt, nicht so laufen, wie ich will. Und darum ist es manchmal so schön, diese Kleidung, dieser Zorn, was kommt da? Zorn, Wut, Bosheit, warum werde ich wütend? Das mal in die Hand zu nehmen, mit Jesus zu betrachten und zu sagen, warum ist das so? Warum holt mich das immer wieder ein? Und vielleicht geht es da um Thema Vergebung, vielleicht geht es da um Thema Versöhnung, vielleicht sind da Dinge, die dich zornig machen. Ich bin furchtbar ungeduldig. Warum eigentlich? Man kann ja keinen Tag hinzufügen, das lehrt uns ja auch die Schrift. Und vielleicht bist du ja auch so einer bei dem Thema Kleidung, dass du der Drei-Haufen-Typ bist. Es gibt bei mir 3 Haufen. Frisch, Wäsche, geht noch. Geht noch, es fällt noch kein Vogel tot um, wenn er in meiner Nähe ist. Das heißt, es geht noch. Das kann man noch anziehen, man sieht nichts Gröberes, es rümpft noch keiner die Nase. Und ich habe diesen geht noch, ne? Den verstecke ich natürlich, es geht daheim natürlich nicht geht noch, aber den verstecke ich natürlich. Und dann ist dieses geht noch, ist genau das Thema, wo wir vielleicht da auch Sünde tolerieren, sozusagen diese alte Klamotte, das geht noch, das ist okay. Es riecht noch nicht, es stinkt ein bisschen, aber es ist so, das geht noch. Und genau das ist es, wo Paulus uns auffordert, leg das auch ab, das geht nicht mehr, sondern leg's ab. Und dann eben Zorn, Wut, Bosheit, das sind all die Dinge, die uns herauskommen, wenn es nicht so läuft, wie wir wollen. Wenn die Dinge vielleicht nochmal betrachtet werden müssen, warum machen mich manche Situationen, manche Aussagen wütend? Es gibt ja manche Sätze, die können mich wütend machen und der andere wollte mir gar nichts Böses. Und diese Dinge mit Christus in die Hand zu nehmen und daraus dann Zorn, Wut und dann eben Bosheit und Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund, wo er sagt, das ist die Konsequenz daraus. Ich werde wütend und wenn ich wütend und zornig bin, kommt nichts Schönes raus. Ich schreie da nicht, Jesus liebt dich, lass dir Zeit beim Fahren. Und dann kommen andere Dinge aus mir heraus, die dann eben nicht so schön sind. Und das in die Hand zu nehmen mit ihm. Und dann sagt er es auch, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen, interessanterweise sagt Paulus ganz bewusst, mit den Handlungen, mit den Konsequenzen ausgezogen habt. Du hast den abgelegt, auch mit diesen ganzen schändlichen Handlungen, die kommen. Mach dir das bewusst, dass das ausgezogen ist. Und das wird dann ganz klar beschrieben, was wir anziehen sollen. Die Aufforderung im Kolosserbrief an dieser Stelle ist, betrachte die Dinge, die du gerade geistlich trägst. Was muss weg in den Wäschehaufen, dass Jesus es vergeben und reinigen kann? Und was ist neu? Was ist wirklich das Neue, was er uns gibt? Und ich finde es immer so schön, dass die Bibel nicht einfach damit endet, leg ab. Leg den Zorn ab, die Bitterkeit, schändliches Reden und Lästerung. Das wissen wir alles negativ. Vergiftet auch unsere Gemeinschaft. Wenn wir jetzt hier anfangen, nach dem Gottesdienst alle aufzustehen und alle übereinander zu lästern, na toll. Das ist nicht schön, das ist keine gute Stimmung, das merkt man dann übrigens auch. Das ist nicht das, wie Christus lebt. Aber legt das ab und jetzt, dann kommt in Vers 11, dass wir alle gleich vor Christus sind. Da gibt es keinen Unterschied, das finde ich immer so schön, die Bibel hatte das immer im Fokus, die Gleichheit innerhalb der Gemeinde. Kein sozialen Status, kein Geschlecht spielt eine Rolle, es spielt auch keine Rolle, woher du kommst oder wer du bist. Bei Christus sind alle gleich. Das ist das, wo die Welt heute drum kämpft. Die Bibel kennt es seit 2000 Jahren. Und dann zieht nun ab, zieht nur an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Und ich finde es so schön, das Christus neue Kleider. als geliebte Kinder Gottes legt uns Jesus ein Kleiderensemble zur Verfügung, wo kein Modedesigner uns zur Verfügung stellt. Es gibt nichts Schöneres als diese Kleider. Es gibt nichts Schöneres als das, was Christus uns gibt. Herzliches Erbarmen, Güte und Demut. Wir reden gerne über Schönheit. Man macht sich frisch. Ich frisiere mich ja morgens auch und solche Sachen, dass wir einigermaßen gut aussehen. Aber es gibt nichts, was schöner ist, als wenn Christus uns seine Kleider zur Verfügung stellt. Ich finde es schön, wenn ein Mensch herzliches Erbarmen hat, Güte und Demut, dass es nicht immer um ihn gehen geht. Es gibt nichts Attraktiveres als das. Und daher ist auch meine These, ein Christ ist ein sehr attraktiver Mensch, wenn er Christus ernst nimmt. Es gibt nichts, was dich schöner machen könnte als Jesus Christus. Auch kein Botox, ne? Entschuldigung, aber das muss man mal sagen. Und dann ist es diese neuen Kleider, Mitgefühl, herzliches Erbarmen, Güte, Freundlichkeit, ne, wie wir miteinander umgehen, Demut. Wörtlich meint ja Demut aus dem Griechischen herunterdenken und damit meint er nicht den anderen, wie wir es oft gerne machen, sondern er meint mich. Ich nehme mich mal nicht ganz so wichtig. Und ich glaube, gerade unser Fokus dieser Zeit ist, ich bin wichtig. Ich bin wichtig hier, ich bin wichtig da, ich bin wichtig in der Gemeinde. Und wenn ich mit meiner Wichtigkeit komme, hat die Gemeinde dem zu folgen. Und genau das ist es, wo er sagt, nee, der andere steht im Fokus. Es ist eine unglaubliche Schönheit, die uns Christus aufzeigt. Ne? Diese Demut, Milde, mitfühlendes Handeln. Milde war was Aktives und mit ganz viel Liebe. Und natürlich Langmut, eine große Baustelle, das meint Geduld oder einen langen Atem haben, Dinge auszuhalten, weiterzugehen. Und das will uns Christus zur Verfügung stellen. Die Frage ist, wenn wir morgens aufstehen, ziehen wir uns an, trinken wir einen Kaffee, wir haben zwei Kleiderhaufen, geht noch, lassen wir jetzt weg. Ne? Es gibt den neuen und die alten. Was ziehst du an für den Tag? Wie rüstest du dich aus, wenn du unterwegs bist? Ist da zum Schutz vielleicht manchmal diese alte Kleidung noch? Oder ziehst du die neue Kleidung an, aber drunter immer noch die alten Socken des Zornes? Ne? Die stinken, furchtbar. Aber sie sind effektiv, wenn mir jemand querkommt, meinen Parkplatz nimmt oder sich vielleicht erdreist, mir das letzte Schnäppchen beim Aldi wegzunehmen. Dann gewittert es aber. Oder ist es dieser neue Christus? Und dann auch in der Gemeinschaft, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage hat gegen den anderen, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Und dann gibt es dieses Mittel, wo sich Paulus durchaus bewusst macht, der alte Mensch kommt wieder zum Vorschein, die alten Klamotten sind manchmal wieder da. Aber wenn das passiert, wenn das eintrifft, was sollen wir machen? Einander vergeben. Und das geht nur mit Blick auf Christus. Einander vergeben und wörtlich ne, ertragt einander. Ja, manchmal muss ich es auch ertragen. Muss vielleicht nicht immer alles verlauten. Manchmal muss man einfach auch stillschweigend hinnehmen in Liebe und beten, dass der Herr Erkenntnis schickt. Aber vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen anderen hat. Das ist der Fokus einer christlichen Gemeinschaft mit dem Blick auf Jesus. Das ist das, wenn wir diese neue Kleidung Jesus tragen, sind wir bereit zu vergeben, zu versöhnen, einander zu ertragen. Ja, und es gibt manche Geschwister, die müssen eine Zeit lang getragen werden, ertragen werden. Das ist so und das müssen wir auch aushalten. Was wir immer müssen als Gemeinde ist, dass die Tür offen ist. Auch wenn sich jemand vielleicht gerade von der Gemeinschaft abwendet oder nicht mehr kann. Aber diese Tür der Liebe, dieses Zurückkehren ist jederzeit möglich. Man muss sicher ein, zwei Gespräche führen, man muss miteinander drüber reden, ob man vergeben muss, was war der Fokus, was war das Problem. Aber die Tür muss offen sein in Christus. Darum tragen wir das, darum ertragen wir das. Und ertragen meint, ich muss was tragen. Manchmal auch mittragen im Gebet. Und dann natürlich immer der Blick, wie auch der Herr euch vergeben hat. Und das ist unser Fokus. Es ist unser Mittelpunkt unseres Glaubens. Es ist das, was, wo wir wissen, das ist das, was uns gerettet hat. Dass Jesus ans Kreuz ging, die Schuld bezahlt hat und vergeben hat. Nicht könnte oder sollte, sondern er hat. Und darum ist diese erste Frage so wichtig, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid. Weil wenn du mit Christus auferweckt hast, hast du die Vergebung der Sünden, hast du ewiges Leben und du hast dieses wunderbare Paket der neuen Kleidung. Und in diesem Bewusstsein leben wir. Und das ist die Liebe Gottes. Und dann zu allem aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Das Band ist eigentlich der Gürtel. Wir reden ja gerade von Kleidung. Und der Gürtel hält alles zusammen. Und was ist dieser Gürtel, dieses Band der Vollkommenheit, nämlich die Liebe? Die ganze Kleidung, die wir von Christus bekommen, sei es jetzt Güte, Demut, der Stoff ist Liebe. Und das ist die Liebe Jesus, die er uns gibt. Dieser Stoff ist die Liebe und sie hält auch alles zusammen. An der Liebe kommst du nicht vorbei. An der Liebe Gottes, die er uns entgegenbringt, aber auch an dieser Liebe, wo wir wissen dürfen, das ist alles. Das ist der Kern einer Gemeinde. Und denn, wenn wir diese Liebe haben und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem auch ihr berufen worden seid, und jetzt kommt ein Bild der Gemeinde, darum wissen wir, dass es auch nicht um die Welt geht, in einem Leib. Das ist das Bild der Gemeinde, dass wir ein Leib sind. Ihr kennt es aus 1. Korinther 12, miteinander verbunden in Liebe. Wir haben gehört, bist du ein Kind Gottes? Diese Frage stellt uns in die Schrift immer wieder, wo Paulus es sagt, hast du da festgemacht? Lebst du das? Hast du den alten Menschen abgelegt, wo du einst gewandelt bist? Warum hast du es vielleicht wieder rausgezogen und jetzt diesen neuen Menschen anlegen? Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Punkt, ne, der eingeleitet wird mit Vers 5. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem auch ihr berufen worden seid, in einem Leib. Und seid dankbar. Und dann kommen wir zu dem Fokus, wie soll das alles eigentlich funktionieren? Bei Thema Friede kann es den manchen so ein bisschen übel aufstoßen, weil wir, wenn in die Welt schauen, wird sie ja immer ein bisschen unfriedlicher. Dann haben wir dann auch noch unsere persönlichen Baustellen, wo ja nicht immer friedlich sind. Arbeitsplatz, Schule, Studium, Nachbarn. Und dann kommt da ein Friede des Christus, regiere in euren Herzen. Das ist ein Friede, der, wie im Philipper steht, höher ist als jede Vernunft, den man auch nicht greifen kann. Aber es ist der Friede Gottes. Der Friede, dass wir wissen, und das habe ich schon angesprochen, woher wir kommen und wohin wir gehen. Und es gibt mir einen Frieden, wo ich auch weiß, ich kann friedlich leben durch Jesus, weil ich weiß, wer mich liebt, wer mich erträgt, wer mir vergibt und wer mein Herr und Gott ist. Aber diesen Frieden im Herzen, das geht nur in einer engen Perspektive und das erläutert dann der Text. Erstmal seid dankbar. Seid dankbar, dass du diesen Dingen, diesen alten Kleidung nicht mehr unterworfen bist. Diese alte Kleidung mag immer wieder da sein und manchmal schmuggelt sich das alte Kleidungsstück rein in unseren Kleidungsstil. Darüber brauchen wir gar nicht reden, das passiert, wir tun Sünde. Aber diese Dankbarkeit, ich muss das nicht mehr tragen, das hat Christus für mich am Kreuz geschaffen. Diese Realität des Glaubens ist da, du musst nicht mehr. Und das ist Dankbarkeit. Danke, Jesus, dass es nicht mehr so sein muss. Danke, dass ich mit dir gemeinsam betrachten darf, diesen Zorn, ich habe es ja angesprochen, diesen Zorn, warum werde ich denn zornig? Vielleicht war da was in meiner Vergangenheit, in meiner Kindheit, das mich zornig gemacht hat, wenn meine Eltern mich nicht richtig geliebt haben oder auch nicht oder nicht konnten. Wir denken ja immer, unsere Eltern sind perfekt, aber die haben ja auch Eltern gehabt. Und die hatten auch wieder Eltern und so weiter und so weiter. Ihr wisst, wie weit es geht. Und dann dieser Friede, wo ich sage, ich kann es abgeben. Und Friede heißt auch nicht, dass ich alles verstehe oder alles realisiere, sondern Friede heißt, ich gebe es ihm ab, weil ich weiß, es liegt alles in seiner Hand. Und dafür bin ich dankbar. Auch die Dinge, die ich nicht verstehen kann. Und dann wird es ganz, ganz praktisch, wie das auch wieder geht. Nochmal, seid dankbar, das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Und jetzt kommt was Schönes, wohnen. Es gab es ja mal von einem großen Möbelhaus, ne? Lebst du schon oder wohnst du noch und solche Sachen, da gab es ganz tolle Werbung. Und wohnen ist ja was Schönes. Also ich kann irgendwo residieren, ich kann irgendwo schlafen, ich kann irgendwo untergebracht sein, aber wohnen, da lebe ich. Da fühle ich mich auch wohl. Ich hoffe, dir geht es genauso, wenn du nach Hause kommst, du fühlst dich wohl. Kann man mal putzen und ein bisschen den Lappen bewegen und so weiter, Spinnennetzen verjagen, aber prinzipiell ist es schön. Und dann kommt dieses Bild vom Wohnen, Gottes Wort. Also lass es Raum gewinnen, lass es Platz haben in deinem Leben. Oder im ständigen Gebrauch. Also wenn ich irgendwo wohne, ist mein Wohnsitz dort, ne? In der Breite 2-1. Braucht mich jetzt nicht besuchen, aber da ist es. Ne? Und da wohne ich. Da wohne ich rund um die Uhr. Auch wenn ich jetzt hier bin, wohne ich dort. Ne? Wenn die Polizei mich sucht, nicht, dass sie das müsste, aber dann würde sie mich dort prinzipiell antreffen. Das heißt, ich lebe dort. Ich wohne dort, ich bin dort. Und genau das ist es, wo hier die Bibel sagt, Raum gewinnen, Raum haben, leben im Wort, im Bewusstsein. Ständig bewegen und Raum gewinnen, lehren und ermahnen kommt dann. Und es meint, lehren heißt, wir lernen von Gott, wie das funktioniert. Und wir mahnen euch gegenseitig. Denn dann, wenn ich darf ermahnen in Liebe, wenn ich sehe, dass mein Bruder oder Schwester wieder anfängt, seine alten Klamotten zu tragen. Die stinken übrigens so, das ist also so der Nebenbei-Fakt, gell? Aber die sind nicht schön. Und dann darf ich ermahnen, immer in Liebe natürlich. Ne? Und dann mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Ich bin immer froh, dass da steht in Herzen, weil ich kann nicht singen. Und ich halte mich auch immer zurück, wenn ihr hier so einen schönen Lobpreis macht, ich will das nicht kaputt machen. Aber es heißt ja im Herzen. Also singe ich im Herzen trällernd mit meinen ganzen Unfähigkeiten zu singen. Aber das ist das, wo ich die schöne Seite sehe. Gottes Wort reichlich wohnen lassen, singen, loben und preisen. Ist ja immer schön. Es gibt ja diesen Volksmund, ne? Da wo man singt, da lass dich nieder. Das sind meistens nette Menschen. Also weiter singen. Ne? Und dann dieser Gebrauch und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt dem Vater Dank durch ihn. Und jetzt kommt was ganz, ganz Spannendes, denn hier wird ein Begriff vom Finanzwesen aufgegriffen, den Paulus nimmt. Alles, was ihr tut, im Wort und Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus. Das ist eine Floskel, wie sie benutzt wird aus dem Finanzwesen. Oder man könnte auch sagen, ich mache das auf Rechnung von. Oder ich hebe ab vom Konto von. Das wäre dann noch deutlicher. Alles, was ihr tut im Wort und Werk, das tun wir in Rechnung von Christus. Ich kann das nicht. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus in Johannes 15,5. Warum sagt er das? Weil er weiß, wie das ist, die Sünde. Welche Macht sie hat. Und darum sollten wir das tun, abheben von ihm, mit ihm gemeinsam. Er hat alle guten Werke bereitet, Epheser 2,10. Und wir dürfen von dem Konto Jesu abheben. Es kann sein, dass deine Bank jammert, wenn du monatlich 15.000 Euro abhebst. Irgendwann sagen sie, jetzt, das geht so nicht. Ne? Kann ich 300 verdienen und 15.000 im Monat abheben? Das funktioniert nicht. Bei Jesus gibt es kein Limit. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Wie sieht die Praxis aus? Die Praxis ist, Herr, hilf mir, diese Dinge abzulegen, diese Dinge anzugehen. Herr, vergib mir, wenn es nicht klappt. Herr, zeig du mir, wie das geht. Darum auch das Wort Gottes reichlich wohnen lassen und die Realität der Schrift zu sehen, zu lesen und zu akzeptieren. Und ich möchte zum Schluss einfach dich einladen, heb ab vom Konto Gottes, ohne Limit. Da gibt es keine Grenzen. Der Text stellt uns die Frage, laufst du mit Jesus, gehst du mit Jesus durch dieses Leben? Weißt du, wo es hingeht? Und wenn nicht, dann mach das fest, geh zu den Ältesten, komm zu mir und wir beten und machen diese Dinge in Christus fest. Und dann lebt diese Berufung, die du hast im neuen Leben, was eine wunderschöne Sache ist, mit Liebe, Demut, Güte. Zieh dir den neuen Christus an und mach dir bewusst, du kannst es nicht, aber Christus in dir kann es. Und wenn wir uns Christus anziehen, ist es nicht irgendwas, was wir tun müssen, sondern wo Christus sagt, das zeigt das Leben mit mir. Leb das und mach das. Ich möchte zum Abschluss beten. Danke, Herr Jesus Christus, für diese praktischen Texte. Und du weißt, wo unsere Baustellen sind, wo diese alte Wäsche immer wieder zum Vorschein kommt. Zorn, Problematik mit der Sexualität, all diese Dinge, die uns immer bewegt und beschäftigt. Danke, Herr, dass du da bist, dass du uns liebst und dass wir dir mit dir das gemeinsam angehen dürfen. Und dass du die Quelle des Ganzen bist. Und danke, dass dieses Wort Gottes da ist, was uns die Realität des Glaubens zeigt, wo wir nicht unterworfen sind, was in dieser Welt läuft, sondern wissen dürfen, da ist jemand, der hat das alles in der Hand und der weiß auch, was er tut und zulässt. Und danke, dass das für unser Leben genauso zutrifft wie die große Weltgeschichte. Amen.